Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Der einfältigste mit der großen Vielfalt. Hier ein Extra zum 350. Todestag des deutschen Barockautors Hans Jakob Grimmelshausen, dem Schöpfer des Simplizismus und vieler weiterer Romane. Gestorben ist er am 17. August 1676 in Rännchen bei Straßburg. Ungewiss ist dagegen sein genaues Geburtsdatum, um 1622 in Gelnhausen bei Frankfurt. Die verarmte Adelsfamilie stammte aus dem thüringischen Grimmelshausen, daher also der Name. Er wuchs in Gelnhausen bei seinem Großvater auf und besuchte dort die Lateinschule. Darüber hinaus aber scheint er keine formelle Ausbildung genossen zu haben, was umso erstaunlicher ist. Denn es bedeutet, dass er sein umfangreiches, vielfältiges Wissen im Laufe seines Lebens durch eigene Initiative und Lektüre erworben haben muss, obwohl er keine eigene Bibliothek besaß. Die Bücher fand er in den Häusern seiner Herren, bei denen er angestellt war. Er war Guts- und Schlossverwalter, Burgvogt, Gastwirt und zuletzt Schultheiß in Rännchen. Vor allem aber war er Militärangehöriger von frühester Jugend an. Mit Unterbrechungen zwar, aber immer wieder und in wechselnden Diensten. Trossjunge, Soldat, Schreiber, Sekretär. Unter verschiedenen Herren und in verschiedenen Heeren des Dreißigjährigen Krieges. Gemeinsam war ihnen nur die Parteinahme für die katholische Seite. Und hier in den schrecklichen, unsagbar grausamen, wirren, willkürlichen Kriegen, Kämpfen, Belagerungen, Plünderungen, Folterungen, Misshandlungen und Morden des 30 Jahre andauernden, immer wieder neu aufflammenden Irrsinns in der Mitte Europas, hier fand Grimmelshausen Stoff und Material für sein berühmtestes Buch und seine Fortsetzungen, den Simplizismus oder, um korrekt zu zitieren, der abenteuerliche Simplizismus Deutsch. Erschienen ist das Buch 1668-69. Es ist das Hauptwerk von Grimmelshausen, das noch zu seinen Lebzeiten Änderungen und eine Fortsetzung erfahren hat, und auch weitere Bücher folgten in Thematik und Stil diesem ersten Werk. Mehr Details können Sie zum Beispiel bei Wikipedia nachlesen, wo mir der Artikel so gut gefallen hat, dass ich mir erlaube, hier daraus zu zitieren. Zitat also: Grimmelshausens Hauptwerk ist ein barocker Roman von vitaler Vielseitigkeit. Der Autor zeichnet hier ein detailreiches Bild des Dreißigjährigen Krieges sowie der verwilderten deutschen Gesellschaft nach dem Krieg. Frühere Vertreter von Literaturkritik und Wissenschaft sahen die Bedeutung des Werkes entweder in der Schilderung persönlicher Erlebnisse oder in der Fülle echter Stimmung. Derartige Bewertungen ließen außer Acht, dass Grimmelshausen spielerisch Versatzstücke aus der klassischen Literatur der Antike sowie aus der Gattung des spanischen und französischen Schelmenromans genutzt hat. Außerdem hat der überaus belesene Autor eine erstaunlich große Anzahl weiterer Vorlagen aus unterschiedlichen Wissensgebieten seiner Epoche in seinem vielschichtigen Roman verarbeitet. Auffällig ist der Gegensatz zwischen der Friedenssehnsucht des Helden, sie bildet ein Leitmotiv des ganzen Romans, und dem blutigen Soldatenleben und wilden Abenteurertum, in das Simplex entweder durch äußeres Verhängnis oder durch eigenes Zutun gerät. Zwischen Grimmelshausen und seiner Hauptfigur gibt es nachweisbar einige biografische Parallelen, aber keine völlige Übereinstimmung. Selbst eindringliche Kampf Szenen lassen sich oft als Lesefrüchte des Autors auf ihre literarischen Quellen zurückführen. Gelehrte Exkurse und derbkomische Szenen, Belehrung und Unterhaltung wechseln einander ab im jeweils dazu passenden Sprachgestus. Häufig werden bittere Wahrheiten in kurzweilig satirischer Form präsentiert. Ende Zitat. Ich verstehe sehr gut, wenn Sie bisher von der barocken, nur schwer zu lesenden Sprache des Originals abgeschreckt wurden, den Simplicissimus zu lesen. Ich habe es auch nicht weiter als 30 oder 40 Seiten gebracht. Aber es gibt eine wunderbare Lösung, nämlich die Übersetzung, ja, Sie haben richtig gehört, Übersetzung, nämlich vom Barocken ins gegenwärtige Deutsch von Reinhard Kaiser. 2009 als Extradruck im Verlag Die andere Bibliothek erschienen. So enthusiastisch von der Kritik gelobt, dass ich auch dies zitieren muss. Zitat: Reinhard Kaiser hat sich die Mühe gemacht, den verknorzten Simplicissimus Satz für Satz in ein so verständliches wie elegantes, dazu unbedingt zeitgenössisches Deutsch zu übertragen. Eine Übersetzung aus dem Deutschen ins Deutsche, wie man sie auch mancher anderen Schrift des 17. und 18. Jahrhunderts wünschen möchte. Das Ergebnis ist die unverhoffte Wiederkehr eines ziemlich verschollenen Meisterwerks, ein kleines Wunder des Literaturbetriebs. Der Spiegel am 3.8.2009. Und weiter Thomas Schmid in der Welt, Zitat: Jetzt kann man Grimmelshausen wieder verstehen, von überzeugender Schönheit und Wucht. Und Radio Bremen meint, Zitat: Noch heute hätte der große Roman, von Reinhard Kaiser erzählerisch neu beatmet und in einer zweibändigen Prachtausgabe kredenzt, das Zeug dazu, ein Volksbuch der Deutschen des 21. Jahrhunderts zu werden. Zitat Ende. Also kaufen und lesen, umso mehr als diese zweibändige, über 750 Seiten starke Prachtausgabe nur 32 Euro kostet. Um das große Lob zu beweisen, lese ich Ihnen die Kapitel 3 bis 6 des Simplicissimus in der Übersetzung von Reinhard Kaiser. Das dritte Kapitel berichtet vom Mitleid einer getreuen Sackpfeife. Von nun an veranstaltete ich auf meiner Sackpfeife ein solches Gezwitscher, dass man die Kröten im Krautgarten damit hätte vergiften können, und fühlte mich vor dem Wolf, der mir nicht mehr aus dem Sinn ging, halbwegs sicher. Und weil ich mich meiner Meute erinnerte, so heißen die Mütter im Spessart und im Vogelsberg, und dass sie oft gesagt hatte, sie fürchte, eines Tages würden noch die Hühner von meinem Gesang tot umfallen, begann ich auch zu singen, damit das Mittel gegen den Wolf desto stärker wirke, und zwar ein Lied, das ich von meiner Meute selbst gelernt hatte. Du sehr verachter Bauernstand, bist doch der Beste in dem Land. Kein Mann dich genugsam preisen kann, wenn er dich nur recht sieht an. Wie stünd es jetzt und um die Welt, hätt Adam nicht gebaut das Feld. Mit Hacken nährt sich's anfangs der, von dem die Fürsten kommen her. Es ist fast alles unter dir, ja, was die Erd nur bringt herfür. Wovon ernährt wird das Land, geht dir anfänglich durch die Hand. Der Kaiser, den uns Gott gegeben, uns zu beschützen, muss doch leben von deiner Hand, auch der Soldat, der dir doch zufügt manchen Schad. Fleisch zu der Speis ziehst auf allein. Von dir wird auch gebaut der Wein. Der Pflug der Erden tut so Not, dass sie uns gibt genügsam Brot. Die Erde wird ganz wild durchaus, wenn du auf ihr nicht hieltest Haus. Ganz traurig auf der Welt es stünd, wenn man kein Bauersmann mehr fündt. Drum bist du billig, hoch zu ehren, weil du uns alle tust ernähren. Die Natur liebt dich selber auch, Gott segnet deinen Bauernbrauch. Ja, der Soldatenböser Brauch dient gleichwohl dir zum Besten auch, dass Hochmut dich nicht nehme ein, sagt er, dein Hab und Gut ist mein. Bis hierhin und nicht weiter kam ich mit meinem Gesang. Da wurde ich und meine Schafe plötzlich von einem Trupp Kürassiere umringt, die sich im großen Wald erst verirrt und nachher durch meine Musik und meine Hirtenrufe wieder zurechtgefunden hatten. Oho, dachte ich, was für seltsame Kreuze. Das sind die vierbeinigen Schurken und Diebe, von denen dir dein Knan erzählt hat. Beiseite gesprochen, Knan, das ist der Großvater. Denn anfangs sah ich Ross und Mann, so wie einst auch die Einwohner Amerikas die spanische Kavallerie gesehen hatten, für eine einzige Kreatur und meinte, es müssten Wölfe sein. Daher wollte ich diese schrecklichen Zentauren in die Flucht schlagen und vertreiben. Ich hatte aber zu diesem Zweck meine Sackpfeife noch kaum aufgeblasen, als mich einer von ihnen beim Kragen packte und so ungestüm auf eines der Bauernpferde schleuderte, dass sie erbeutet hatten, dass ich auf der anderen Seite wieder herunter und auf meine liebe Sackpfeife fiel, die so erbärmlich zu schreien anfing, als wollte sie alle Welt zur Barmherzigkeit bewegen. Aber es half nichts, obwohl sie ihre letzte Luft hergab, meinen Unfall zu beklagen, musste ich doch wieder aufs Pferd, egal was meine Sackpfeife dazu sang oder sagte. Am meisten verdroß mich jedoch, dass die Reiter behaupteten, ich hätte der Sackpfeife im Fallen wehgetan und deshalb habe sie so ketzerlich geschrien. So ging meine Mähre mit mir dahin in einem stetigen Trab, als wäre sie die Ursache aller Bewegung im Universum, bis in den Hof meines Knarrs. Wundersame Vorstellungen stiegen mir damals ins Hirn, denn ich bildete mir ein, weil ich auf einem Tier säße, wie ich noch nie eines gesehen hatte, würde ich auch in einen solchen eisernen Kerl verwandelt. Da aber diese Verwandlung nicht stattfand, kamen mir andere Grillen in den Kopf. Ich dachte, diese fremden Dinger wären nur dazu da, mir beim Heimtreiben der Schafe zu helfen, zumal keines von ihnen ein Schaf auffraß, sondern alle einhellig und geradewegs dem Hof meines Knans zueilten. Deshalb sah ich mich fleißig nach meinem Knan um, ob er und meine Meute uns nicht bald entgegenkämen und willkommen hießen. Aber vergebens. Er und meine Mutter samt unserem Ursle, welches meines Knans einzige Tochter war, hatten die Ankunft dieser Gäste nicht abwarten mögen und sich durch die Hintertür davongemacht. Das vierte Kapitel. Des Simplicius Residenz wird erobert, geplündert und zerstört und die Krieger hausen jämmerlich darin. Obwohl ich wenig Lust habe, den friedliebenden Leser mit diesen Reitern in meines Knans Haus und Hof zu führen, denn es wird ziemlich schlimm dabei zugehen, erfordert doch der Verlauf meiner Geschichte, dass ich der lieben Nachwelt hinterlasse, was für Grausamkeiten in diesem unserem deutschen Krieg zu manchen Zeiten verübt worden sind. Und vor allem will ich an meinem eigenen Beispiel bezeugen, dass alle diese Übel zu unserem Nutzen und oft notwendig von der Güte des Allerhöchsten verhängt werden mussten. Denn, lieber Leser, wer hätte mir gesagt, dass ein Gott im Himmel sei, wenn ich die Kriege das Haus meines Knans zerstört und mich durch diese Gefangennahme unter die Leute gezwungen hätten, von denen ich dann vieles erfahren habe. Vorher wusste ich nichts anderes und konnte mir auch nichts anderes vorstellen, als dass mein Knan, meine Meuter, ich und das übrige Hausgesinde allein auf Erden seien, weil ich sonst keinen Menschen kannte und auch keine andere menschliche Wohnung, außer derjenigen, bei der ich täglich aus- und einging. Bald danach jedoch erfuhr ich, wie die Menschen in diese Welt gelangen und dass sie sie auch wieder verlassen müssen. Ich war nur der Gestalt nach ein Mensch und nur dem Namen nach ein Christenkind, im Übrigen aber eine Bestia. Der Allerhöchste jedoch sah meine Unschuld mit barmherzigen Augen an und wollte mich zu beidem bringen, ihn und mich selbst zu erkennen. Und obwohl er hierzu tausenderlei Wege hatte, wollte er sich offenbar nur jenes Weges bedienen, auf dem mein Knan und meine Meuter anderen Exempel gestraft wurden, weil sie mich so nachlässig aufgezogen hatten. Als erstes stellten die Reiter ihre Pferde in den Stall. Dann hatte jeder seine besondere Aufgabe zu verrichten, und alles, was sie taten, verhieß Untergang und Verderben. Einige begannen zwar zu schlachten, zu sieden und zu braten, so dass es aussah, als sollte ein lustiges Bankett veranstaltet werden. Andere jedoch durchwühlten das Haus von unten bis oben, selbst das heimliche Örtchen war nicht sicher, als wäre dort das goldene Vlies von Kolchis versteckt. Andere packten Stoffe, Kleider und allerlei Hausrat in großen Ballen zusammen, als wollten sie damit auf einen Trödelmarkt. Was sie aber nicht mitnehmen mochten, wurde zerschlagen. Einige durchstachen das Heu und das Stroh mit ihren Degen, als ob sie nicht Schafe und Schweine genug zu stechen gehabt hätten. Einige schüttelten die Federn aus den Becken und füllten stattdessen Speck, Dörfleiche und irgendwelche Gerätschaften hinein, als ob man nachher besser drauf hätte schlafen können. Andere zerschlugen Öfen und Fenster, als wollten sie einen ewigen Sommer ankündigen. Kupfer und Zinngeschirr schlugen sie platt und packten die zerdepperten Stücke zusammen. Betten, Tische, Stühle und Bänke verbrannten sie, obwohl viele Klafte trockenen Holzes im Hof lagen. Alle Töpfe und Schüsseln schlugen sie entzwei, sei es, dass sie lieber Braten vom Spieß aßen, sei es, dass sie nur eine einzige Mahlzeit bei uns abhalten wollten. Es ist eine Schande, davon zu berichten. Aber unsere Magd wurde im Stall dermaßen traktiert, dass sie nachher nicht mehr herauskommen konnte. Den Knecht legten sie gefesselt auf die Erde, sperrten ihm mit einem Holz das Maul auf und schütteten ihm einen Melkeimer voll Jauchewasser in den Leib. Das nannten sie einen schwedischen Trunk. So zwangen sie ihn, eine Abteilung von ihren Leuten an einen Ort zu führen, wo sie mehr Menschen und Vieh gefangen nahmen, die sie in unseren Hof brachten, unter ihnen auch mein Knan, meine Meuter und unser Ursele. Nun erst fing man an, die Feuersteine von den Pistolen ab und statt ihrer die Daumen der Bauern hineinzuschrauben und die armen Kerle so zu foltern, als wollten sie Hexen verbrennen, wie sie denn auch einen von den gefangenen Bauern in den Backofen steckten und mit Feuer hinter ihm her waren, obwohl er noch gar nichts gestanden hatte. Einem anderen banden sie ein Seil um den Kopf und drehten es mit einem Knebel so zusammen, dass ihm das Blut zu Mund und Nase und Ohren herausspritzte. Jeder hatte seine eigenen Erfindungen, um die Bauern zu peinigen, und so bekam jeder Bauer seine eigene Marter. Nur mein Knan hatte, wie mir damals schien, großes Glück, weil er mit lachendem Mund gestand, was andere unter Schmerzen und jämmerlichen Wehklagen sagen mussten. Diese Ehre wurde ihm ohne Zweifel deshalb zuteil, weil er der Hausvater war. Sie setzten ihn zu einem Feuer, fesselten ihn so, dass er weder Hände noch Füße regen konnte und rieben seine Fußsohlen mit angefeuchtetem Salz ein, das unsere alte Geiß ihm immer wieder ablegten und ihn dadurch so kitzeln musste, dass er vor Lachen beinahe geplatzt wäre. Es klang so fröhlich, dass ich, um ihm Gesellschaft zu leisten, oder weil ich es nicht besser verstand, von Herzen mitlachen musste. Unter solchem Gelächter gestand er seine Schuld und öffnete den verborgenen Schatz, der an Goldperlen und Schmuckstücken viel reicher war, als man es bei einem Bauern erwartet hätte. Von den gefangenen Frauen, Mägden und Töchtern weiß ich nichts Genaues zu sagen, weil mich die Krieger nicht zusehen ließen, wie sie mit ihnen umgingen. Ich weiß nur, dass man sie aus den Winkeln des Hauses immer wieder erbärmlich schreien hörte und schätze, dass es auch meiner Mutter und unserem Ursel nicht besser ergangen ist als den anderen. Inmitten all dieses Elends drehte ich den Bratspieß und half nachmittags die Pferde zu tränken, wodurch ich zu unserer Magd in den Stall kam. Sie sah so wunderlich zerzaust aus, dass ich sie kaum wiedererkannte. Sie aber sprach zu mir mit kränklicher Stimme: »O, Bub, lauf weg, sonst werden dich die Reiter mitnehmen. Guck, dass du fortkommst. Du siehst ja, wie schlimm.« Mehr konnte sie nicht sagen. Das fünfte Kapitel, wie Simplicius Reißaus nimmt und von faulen Bäumen erschreckt wird. Da erkannte ich, in was für einer unseligen Lage ich mich befand, und fing an zu überlegen, wie ich ihr am besten entkommen konnte. Aber wohin? Mit meinem bisschen Verstand brachte ich keinen Plan zustande. Doch gegen Abend gelang mir immerhin die Flucht in den Wald. Wohin nun aber weiter? Die Wege und der Wald waren mir so wenig bekannt wie die Straße durch das Eismeer hinter Novaja Semlja nach China. Die stockfinstere Nacht hüllte mich zwar sicher ein, doch erschien sie meinem finsteren Verstande nicht finster genug. Deshalb verbarg ich mich in einem dichten Gebüsch, wo ich sowohl das Geschrei der gefolterten Bauern als auch den Gesang der Nachtigallen hören konnte. Diese Vöglein wussten zwar nichts von den Bauern, die man doch auch zuweilen Vögel nennt. Sie spürten kein Mitleid mit ihnen und hörten wegen deren Unglück nicht auf, sehr lieblich zu singen. Darum legte auch ich mich ohne Bedenken aufs Ohr und schlief ein. Als dann der Morgenstern im Osten hervorflackerte, sah ich das Haus meines Knans in Flammen stehen, aber niemanden, der löschen wollte. Ich verließ mein Versteck in der Hoffnung, jemandem von den Leuten meines Clans zu begegnen, wurde aber gleich von 5 Reitern entdeckt und angeschrien: Junge, komm herüber, oder schall mit den Teufelhallen, ich schick dit statt die Dämpfe zum Hals und Geit. Ich hingegen stand stocksteif mit offenem Maul da, weil ich nicht verstand, was die Reiter wollten oder meinten. Und während ich sie ansah, wie die Katze ein neues Scheunentor, sie aber wegen eines Morastes nicht zu mir kommen konnten, was sie ohne Zweifel sehr ärgerte, schoss der eine seinen Karabiner auf mich ab. Das plötzliche Feuer und der unerwartete Knall, den mir das Echo durch vielfältige Verdopplung noch grausamer machte, erschreckten mich, weil ich dergleichen noch nie gehört oder gesehen hatte, so sehr, dass ich im selben Augenblick zu Boden fiel und vor Angst erstarrte. Obwohl die Reiter ihres Weges ritten und mich liegen ließen, zweifellos, weil sie mich für tot hielten, hatte ich doch den ganzen Tag über nicht das Herz aufzustehen.